Vielen Dank, ihr Lieben. So schön zu wissen, dass wir das ewiglich immer tun werden. Das ist unsere Berufung, Gott anzubeten. Und ich begrüße euch hier in unserer neuen Predigtreihe. 3 Sonntage werden wir uns mit diesem Thema Beziehungen beschäftigen, unter der Überschrift Beziehung stark. Und wenn ihr jetzt hört, 3 Sonntage, manche von euch denken ja sicherlich, Mensch, damit könnte man sich doch ein ganzes Jahr lang beschäftigen mit so einem Thema. Und das stimmt natürlich auch, in der Tat. Es ist hochkomplex, vielseitig und es beschäftigt ja jeden von uns in irgendeiner Weise. Jeden von uns, der hier heute sitzt, beschäftigt dieses Thema. Mehr oder weniger. Mit mehr Freude oder mehr Kummer aktuell, aber es beschäftigt uns. Und deshalb wird es ja auch Land auf, Land ab viel diskutiert. Es füllt unzählig viele Bücher. Gebt mal oder googelt mal oder sucht mal unter dem Wort Beziehungsratgeber. Was findet ihr da alles für Bücher? Bessere und schlechtere. So, ihr findet alles. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Denn wer von uns möchte nicht in gesunden, erfüllten Beziehungen leben? Ja, klar wollen wir das. Alle wollen wir das. Hast du dazu einen Rat? Klar, komm her. Das wollen wir. Am letzten Sonntag hat Markus ja über die unterschiedlichen Rollen von Mann und Frau gepredigt und ist damit uns ganz an den Anfang der Menschheitsgeschichte gegangen. Also tatsächlich so mal ganz bei Adam und Eva angefangen. Und nachdem Gott den Mann erschaffen hat, da lesen wir ja auch folgenden Vers. Ich nehme uns da nochmal mit rein. Also heute kompliziert und doch ersehnt unser Thema. 1. Mose 2, dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und so erschuf Gott ja auch ein Wesen, nämlich die Frau. Ein Wesen, das zu ihm passt. Und dann lesen wir in 1. Mose 1, da steht, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Also, wie hat Gott den Menschen erschaffen? Nicht alleine. So, das ist der Mensch. In sich selbst genügend. Sondern auf ein Gegenüber angelegt. Mit Sehnsucht nach Ergänzung. Gott selber ist ja ein Beziehungswesen. Und er lebt diese Beziehung seit Ewigkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit in der Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott ist ein Beziehungswesen. Und zudem hat er noch den Menschen erschaffen und dann auch noch in seinem Bilde, also dem Ebenbilde Gottes nach, sind wir erschaffen. Also tickt der Mensch ebenfalls mit dieser Sehnsucht nach Gemeinschaft, mit dieser Sehnsucht nach Beziehung im tiefsten Grunde. Und im Neuen Testament leuchtet das immer wieder auf. Wozu sind wir denn eigentlich berufen? Wir Menschen sind berufen zu einem Doppelten. Zur Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und zur Gemeinschaft miteinander. Manche versuchen das zu trennen, es geht nicht zu trennen. Es ist eine Medaille mit 2 Seiten. Es ist nicht zu trennen. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Gott und zur Gemeinschaft miteinander. Und wenn wir uns in unserer Reihe jetzt Beziehungen anschauen, dann geht es um die Beziehung untereinander. Und den Titel dieser Reihe, Beziehung stark, den haben wir ganz bewusst gewählt. Denn es ist wirklich so unser Ziel, dass unsere Sonntage hier jetzt, unsere Predigten, die 3, dazu dienen, dass wir in unseren Beziehungen stärker werden, untereinander. Beziehung, das liegt also in unseren Genen, in uns Menschen. Aristoteles, schon damals, alten Griechen, der hat den Mensch, der sagte so, als einziges der Säugetiere ist der Mensch ein Gemeinschaftstier. Der Mensch ist zwar kein Tier, manchmal verhält er sich so, aber auf jeden Fall ist er auf Gemeinschaft hin angelegt und so erschaffen. Und die Untersuchungen des Ökonomie-Nobelpreisträgers Daniel Kahneman, die zeigten, dass Menschen auch heute etwa 80% ihrer Wachzeit zusammen mit anderen Menschen verbringen. Also 80% der Zeit, die du nicht schläfst, im Durchschnitt, verbringt der Mensch mit anderen. Also die meisten Menschen leben nicht gerne allein, sondern lieber mit anderen, in Gemeinschaft. So schön, so gut, könnte man denken. Wenn wir nicht alle schon viele Erfahrungen mit dem Leben in Gemeinschaft gemacht hätten, oder? Ja, es ist natürlich auch etwas, wonach wir uns einerseits sehen, daraufhin sind wir irgendwie erschaffen, aber irgendwie auch ziemlich kompliziert das Thema. Andere Menschen, meine ich natürlich. Na, habt ihr schon mal den Gedanken gehabt, dass Menschen kompliziert sind? Wir Menschen, wir können uns ja blendend verstehen und total missverstehen. Wir können uns so wunderbar lieben und so abgrundtief verletzen. Das können wir beides, das liegt in uns. Es hat mir jemand gesagt, die Welt ist schön, wenn nur nicht all die Menschen wären. Etwas kurz gedacht. Dann würden wir zwar einerseits das Schwierige los sein, was uns manchmal so nervt und wir sagen, oh, aber andererseits doch auch das Schöne verpassen. Und Gott ist dieses Risiko eingegangen. Ich glaube, Gott wusste das. Natürlich wusste er das, indem er den Menschen geschaffen hat. Denn diese Entscheidung, wie er lebt, das hat der Mensch nun mal selber. Du und ich. Ist dir schon mal aufgefallen, wo Konflikte entstehen? Sie entstehen eigentlich immer miteinander mit anderen Menschen, ne? Da entstehen Konflikte. Es gibt ja auch diesen Satz, die Ehe ist der Versuch, die Probleme zu zweit zu lösen, die man alleine nicht hat. So. Ja, dann kann man sagen, okay, es wäre so viel einfacher ohne dich. Das Komplizierte in Beziehungen, die ja von uns so auch ersehnt sind zutiefst, liegt ja immer am anderen, oder? Wenn der andere nur etwas unkomplizierter wäre und einfacher und liebevoller und geduldiger und so weiter. Wenn es tatsächlich immer am anderen liegt, dann ja auch an mir, oder? Ich bin ja auch der andere für andere. Oder? Aber an mir kann es doch nicht liegen. Möchtest du mit dir selber verheiratet sein? Jetzt die besonders narzisstisch veranlagten, also die sehr selbstverliebten Leute hier unter uns, die würden sagen, ja, klar, von mir gibt's so wenige. Aber dann frage ich mal, dich so, ich trete mal ein bisschen näher und sage, frag doch mal deinen Partner, frag doch mal deine Freunde, ob die sagen, ja, von dir müsste die Welt bevölkert sein. Bei aller Wertschätzung und allem Respekt für die wunderbare Art, wie du bist. Mensch, wir sind so wunderbar gemacht. Aber nur mich? Auch von mir könnte es noch mal einen weiteren vielleicht geben. Nein. Und wenn ihr euch mal in Ruhe umschaut, mit wem ihr hier so alles im Gottesdienst sitzt, könnt ihr ja mal machen. So, wer sitzt denn so neben euch oder hinter euch oder vor euch? Das ist eine ganz schön spannende Ansammlung von Menschen. Ganz herrliche, ganz individuelle, ganz wunderbare Persönlichkeiten. Zugleich aber auch, und ich hoffe, ich darf dir jetzt so nahe treten, ganz eigenartige Persönlichkeiten. Und das meine ich jetzt mal ganz wortwörtlich. Jeder hat seine eigene Art. Also eigenartig. Jeder hat seine eigene Art. Absolut, schau dich doch mal um. Manche kennst du besser, manche nicht so gut, aber ich kann dir sagen, jeder hier ist ein ziemlich schräger Vogel. In einer gewissen Weise. In einer gewissen Weise. John Ortberg hat ein Buch geschrieben unter dem Titel Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Und je besser wir einander kennenlernen, umso genauer finden wir diese Eigenarten heraus, oder? Wo findest du deine Eigenarten am besten heraus? Wo man so nah in der Familie zusammen ist, in der Ehe. Auf einmal lernt man sicher auch mit irgendwelchen Eigenarten besser kennen, von denen man dachte, ich hab dich auf keinen Fall. Auf einmal kommt da irgendwas raus, du denkst, oh, wo kommt das denn her? Und man lernt sich mehr und mehr kennen. Bedeutet das dann, dass wir uns auf einmal plötzlich nicht mehr so richtig lieben können? Keineswegs. Auf diesen Gedanken würden wir ja partout nicht kommen, oder? Dass wir sagen, oh, jetzt, wo ich dich so richtig kennenlerne, manche sagen das ja. Und ich sage dann, gute Nacht, Marie. Also dann braucht man sich nicht auf Beziehungen einlassen. Aber das, wofür ich euch ja gewinnen will hier, ist, Meine Güte, sind wir eine besondere Spezies. Und zwar auch ich. Jeder von uns. Du und ich. Henry Nouwen hat einmal gesagt, Gemeinschaft ist der Ort, an dem genau der Mensch lebt, mit dem man am wenigsten zusammenleben möchte. Da ereignet sich Gemeinschaft. Was kann er damit gemeint haben? Ich glaube, wo echte Gemeinschaft entsteht, wo man sich tief kennenlernt und merkt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. An diesem Ort, genau da gilt es ja zu investieren, am Miteinander zu arbeiten. Wer möchte denn von uns nicht in einer perfekten Gemeinde sein? Oder in einer perfekten Familie? Das Problem nur, wenn ich euch das mal sagen darf, ist, eine Gemeinde oder eine Familie ist so lange perfekt, bis ich da bin. Und du? Wir bringen uns da selber mit, oder? Manche denken ja zum Beispiel in Gemeinde oder in Ehe oder in anderen gemeinschaftlichen Kontexten, bloß hier raus, dann wird alles besser. Dann wundern sie sich nur an dem zweiten Platz und an dem dritten Platz und so weiter. Es ist irgendwie immer ein bisschen ähnlich. Ja, warum eigentlich? Ja, ich bringe mich selber mit. Ist ein bisschen komisch, ne? Die ersten Ehen werden ja statistisch gesehen zu 50% geschieden. Viel zu hohe Zahl. Gott helfe uns, dass die Zahl viel geringer wird. Die zweit- und dritt- und vierte Ehen werden viel häufiger geschieden. Warum denn? Dann hat man doch endlich den Partner gefunden. Ist doch alles perfekt. Aha. Da verachtet man die Tatsache, dass man sich selber mitbringt. Und ihr merkt schon, wir herrliche eigenartigen Individuen, wenn wir uns immer selber mitbringen, dann müssen wir einfach perfekt neu definieren. Es ist ja übrigens in Gemeinde und Familie so, dass man sich seine Geschwister nicht aussuchen kann. Das ist auch gut so. Was meint ihr, wäre das perfekt, wenn ihr alles aussuchen würdet? Ich glaube nicht. Wie gut, dass wir lernen dürfen hier an diesen Plätzen, beziehungsstark zu werden. Wir müssen auch wirklich lernen. Denn scheinbar fällt es uns nicht so leicht. Vor 3 Jahren hat ein Autor namens Michael Nast einen Bestseller geschrieben. Man fragt sich, warum. Wenn ihr mal ein paar Rezensionen lest, dann denkt ihr, was ist denn da jetzt so wirklich die tiefgründige Erkenntnis? Aber alleine mal der Titel hat für Aufruhr gesorgt und der hat eine Lesung nach der anderen gemacht. Wie hieß das Buch? Generation beziehungsunfähig. Hä? Möchtest du gerne beziehungsunfähig sein? Ja, dann lasst uns bitte Lernende sein. Dass wir sagen, wir sind hier Generation beziehungsfähig. Wir sind Generation beziehungsstark. Und das hat für mich viel damit zu tun, wie wir mit diesen Eigenarten umgehen. Wie gehen wir miteinander um, wenn da etwas ist, was wirklich knatscht und quietscht und nervt und richtig Kraft kostet und man denkt, also eigentlich auf der Hacke umdrehen und dann bin ich Generation beziehungsunfähig. Wenn ich mich immer verpiesel, wenn es schwierig wird. Aber was ist denn, wenn es wirklich schwierig wird? Auch bei Verletzungen, die nun mal geschehen. Und jeder, der hier sitzt, hat schon Verletzungen von anderen Menschen erlebt und wahrscheinlich auch Verletzungen anderen zugefügt, ob bewusst oder unbewusst. Und dann damit umgehen? Ja, damit müssen wir umgehen. Daran dürfen wir reifen und wachsen, Beziehungen stark werden. Wir leben nun mal in einer Welt, in der wir das kennen. Irgendeiner Weise, dass Menschen an uns schuldig geworden sind, wir an ihnen, wir sind enttäuscht worden, geschädigt, verletzt. Und dann ist es ja so, als ob das noch nicht reichen würde, mit dieser Herausforderung umzugehen, müssen wir jetzt auch noch damit umgehen, mit dieser Schuld oder diesem, was zwischen uns steht. Damit müssen wir auch umgehen. Das ist ja nicht auf einmal weggepustet. Und dann gibt es den Petrus, der so wunderbar für uns alle, ich finde, so aus dem Herzen heraus spricht. Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es bis 7 Mal? Da beißt er schon groß ab, oder? Denselben Bruder? Ey, 2-mal, 3-mal, 4-mal. Okay, bis 7-mal? Ich glaube, er nahm diese Frage vielen von uns von den Lippen. Diese Frage hat über die Jahrhunderte an Aktualität nicht verloren. Und interessanterweise können wir einiges an der Fragestellung des Petrus hier lernen. Nämlich wir sehen, was an seiner Herzenshaltung deutlich wird. Ne? Die Wichtigkeit von Vergebung, die war den Jüngern Jesu ja bekannt. Das wussten die ja. Der fragt ja jetzt nicht, sag mal, Jesus, muss ich denn meinem Bruder überhaupt vergeben? Klar muss er, das weiß er doch. Und soeben hat Jesus ihnen ja das Vaterunser gelehrt, wo die Bitte, vergib uns unsere Schuld, drinsteckt. Analog, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigern. Also, der wusste natürlich, wenn ich jetzt nicht vergebe, dann schließe ich mich der Vergebung Gottes aus. Ist aber natürlich klar, klar vergebe ich. Aber wie oft? Irgendwann ist auch mal gut, oder? Irgendwann ist das Maß voll. Irgendwann reicht's. Wir wissen, wie man in den Wald hineinruft. So halt es auch heraus. Aber man kann doch nicht immer wiederholt reinrufen, das halt anders heraus. Irgendwann, grundsätzlich bin ich ja gerne bereit zu vergeben. Aber wann ist der Punkt erreicht, wo wirklich jetzt mal Schluss ist? Und ihr müsst wissen, dass der Petrus hier schon hoch ansetzt. Für die Rabbiner der damaligen Zeit war die dreimalige Vergebung das Maximum. Die haben gesagt, also wenn man dreimal vergeben hat, dann bist du raus aus dem Schneider. Und jetzt merkt ihr, Petrus, mit Auge, ne? 7-mal Jesus, das reicht doch wohl. Aber ihr merkt, diese Frage, wie oft muss? Es scheint eine unerträgliche Last zu sein. Wie oft denn? Und dann antwortet Jesus, ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 7-mal 70-mal. Die Mathematiker unter uns, oder Kevin, das sind so Gleichungen, ne? 490-mal, alles klar. Uff, okay, Vergebungsstrichliste führen. Oh, 490, 491-mal, nicht mehr. Das ist nicht gemeint. Sondern was Jesus hier sagt, ist, er möchte eine Vergebungsbereitschaft, eine Herzenshaltung, ein Herz, das verändert wird von der Vergebung Gottes, das nicht aufrechnet, nicht Vergebungsstrichlisten führt, das nicht jedes Mal sich irgendwie mühsam Vergebung abbringen und erkämpfen müsste, sondern wo Vergebung einfach fließt, weil es eine Normalität im Herzen geworden ist. Und genau deswegen führt Jesus ein Gleichnis zum tieferen Verständnis des Ganzen an, indem er auf die Normalität Gottes eingeht. Er sagt, darum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Also auf die Frage, wie oft Petrus vergeben muss, sagt Jesus, pass mal auf, ich sag dir mal, wie es im Himmelreich geht. Wie tickt das Himmelreich eigentlich? Und dann sagt er erstmal, wie Gott mit den Menschen umgeht. Also ein König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Also abrechnen klingt ja schon so, okay. Aber das geht darum, mal eine Aufstellung vorzunehmen. Jesus lenkt nämlich den Blick von Petrus weg. Petrus, es geht hier mal gerade nicht um dich. Und ob du jetzt 4, 5, 6 oder 7-mal, sondern es geht hier ums Himmelreich. Wir müssen vom Reich Gottes her denken und reden. Vergebung müssen wir erst kennen, lernen, die Vergebung Gottes, bevor wir uns Gedanken machen, ob wir denn bereit sind zu vergeben. Wie geht das denn? Wenn ich nach wie vor jedes Mal um Vergebung ringe und kämpfe, dann muss ich mir die Frage stellen, habe ich eigentlich Vergebung in Gänze schon mal erlebt, dass Gott meine Schuld vergeben hat? Wissend, dass ich auch der andere bin, an den Leute manchmal leiden, dass ich auch manchmal ein schräger Vogel bin, habe ich das eigentlich schon mal kapiert? Oder ringe ich mir das immer nur ab und sage, ja, alles klar, vergebe ich dir. Wir können anderen nicht von Herzen vergeben, wenn wir nicht erlebt haben, dass Gott uns vergeben hat. Einen kurzen Schweif hinein in die Vergebung Gottes und dann sind wir genau bei diesem Thema. Wie geht das eigentlich, so kompliziert wie Beziehungen auch sind? Ich lese uns die Verse aus diesem Gleichnis, wie Gott Vergebung mit uns sieht. Das steht aus Matthäus 18, Verse 23 folgende. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nur nicht bezahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will's dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei. Und die Schuld erließ er ihm auch. Der konnte das gar nicht bezahlen. Die Summe hätte er nie aufbringen können. Aber er bittet um Erbarmen. Wie vergibt Gott? Wir sehen hier, kurz gesagt, Gott rechnet erstmal ab. Und da zucken wir ein bisschen zusammen und sagen, warum soll Gott abrechnen? Das ist doch der liebe Gott. Ja, und in seiner Liebe und Klarheit rechnet er ab und stellt uns in seine Wahrheit, sodass wir gemeinsam mit ihm unsere Schuld ansehen können. Es ist ihm nämlich nicht egal, wie wir leben. Mit dem geschenkten Leben. Und ein zweites, Gott trennt dann zwischen uns und unserer Schuld und wendet sich dann uns zu. Weil Gott Erbarmen hat, lässt er sich ja unserer Situation extrem nahe gehen. Er hat für diese Schuld ja schon bezahlt, und zwar einen extrem hohen Preis, auf das wir leben können. Und letztlich entscheidet Gott sich, er lässt uns frei und er lässt uns die Schuld auch. Das ist die Vergebung Gottes. Sowas von stark. Und zwar bei einer Schuld, die unbezahlbar war. Und jetzt lesen wir, wie einer, dem eben vergeben worden ist, Vergebung anwendet oder auch nicht. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will's dir bezahlen. Das waren die exakt gleichen Worte wie eben. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde sehr zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Puh, hier wird es jetzt ein bisschen haarig, ne? Zunächst einmal, dass ein freigelassener Bürger soeben plötzlich freier Bürger des Königsreichs trifft auf dem Weg nach Hause jemanden, der ihm 100 Silbergroschen schuldig ist. Eine durchaus zurückzahlbare Summe. Die ihm eben gerade erlassene Schuld betrug das 600.000-fache. Also das 600.000-fache, was ihm sein Knecht, sein Mitknecht schuldig ist. Das waren Peanuts. Ohne zu zögern, wird er handgreiflich. Und man könnte sagen, er flippt völlig aus. Er packt ihn, würgt ihn und sagt, du zahlst mir alles zurück und schmeißt ihn ins Gefängnis. Ey, warte mal. Bin ich im falschen Film? Ist dem nicht eben alles erlassen worden? Ist die Vergebung nicht bei ihm irgendwie gelandet im Herzen? Hat er da irgendwas nicht gecheckt? Sein Mitknecht bittet ihn mit denselben Worten. Um Geduld, wörtlich um Zornesferne. Makrothymos steht da wortwörtlich. Lass dein Zorn weit weg sein von mir. Aber nicht hier. Also dein Zorn darf sich entladen, aber nicht hier. Hab Erbarmen. Und jetzt reagiert er genau entgegengesetzt wie der König. Er aber wollte nicht. Er hat eben gerade das Erbarmen noch selber erlebt. Aber es weitergeben an seinen Nächsten? Nee. Der König hat auf sein Recht verzichtet. Aber er bleibt hart und er pocht auf sein Recht. Seine Entscheidung ist gefragt, aber er sagt, ich will nicht. Und nun handelt er völlig entgegengesetzt zu dem, wie es im Königreich eigentlich Usus sein soll. Und ihr merkt, Vergebung fließt nicht einfach. Vergebung braucht meine Entscheidung. Vergebung ist etwas, was ich ganz bewusst zu vollziehen habe. Wir können vergeben, weil Gott uns vergeben hat. Das ist die einzige Grundlage. Da lesen wir zum Beispiel in Römer 5. Gott erweist seine große Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben war, als wir noch Sünder waren, als wir uns noch überhaupt keinen Dreck geschert haben um ihn. Und wir, die wir die Vergebung Gottes kennen und angenommen haben, wie gehen wir denn mit denen um, die an uns schuldig geworden sind? Und wo wir sagen, ey, das ist jetzt echt kompliziert. Ich würde ja ganz gerne mit dir hier Beziehung und Gemeinschaft leben, aber so nicht, mein Lieber. Er warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte alles, was er schuldig war. Also hier in dem Gleichnis, da geht der Knecht noch einen Schritt weiter. Er beraubt seinem Mitknecht der Freiheit
Und dadurch verhindert er absichtlich, dass die Schuld ausgeglichen wird. Da kann gar kein Frieden mehr entstehen. Er verschärft sogar noch die Abhängigkeit seines Schuldigers. Und man kann sagen, er hat ihn so schön in der Hand. Kennen wir vielleicht solche Situationen? Ne, da ist jemand an mir schuldig geworden, aber jetzt habe ich ja ein Ass im Ärmel. Ne? Also, das kann ich ausspielen, wann immer ich möchte. Der soll mir bloß nicht unter die Augen treten. Das ist ein schönes Machtspiel. Wie reagieren wir denn, wenn wir merken, da ist etwas zwischen mir und jemand anderem? Da ist jemand an mir schuldig geworden. Häufig werfen wir ihn auch in ein Gefängnis. Und die Chance auf einen Ausgleich, auf Versöhnung, die nehmen wir ihm. Das ist vielleicht nicht das Gefängnis, das sichtbar ist. Das sind die unsichtbaren Gefängnisse. Der andere spürt es aber und der soll es auch spüren. Der soll es mal richtig schön spüren. Wir wollen irgendwie nicht, dass das Geschehene aus der Welt geschafft wird. Denn dann hätten wir ja nichts mehr in der Hand gegen ihn, würden auf Macht verzichten, den anderen klein halten zu können. Ich habe in der Zeitschrift Psychologie heute gelesen, der Opferstatus ist für viele Menschen schmerzhaft und attraktiv zugleich. Uns ist ja Unrecht getan worden. Dann ist es auch unser gutes Recht, diesen Schuldschein, den wir jetzt gegen den anderen haben, aufrechtzuerhalten. Und damit kann man auch in gewisser Weise spielen. Wir müssen uns bewusst sein, wie Gott mit uns umgeht. Das macht den Unterschied in unsere Beziehung hinein. Denn es gibt ja auch einen Schuldschein, der gegen dich und mich geschrieben steht. Den willst du nicht lesen, ne? Alles, was du verbockt hast und verbockst und verbocken wärst, das steht da drauf. Und wie ist Gott mit diesem Schuldschein umgegangen? Das lesen wir im Kolosserbrief. Wir lesen Kolosser 2, Vers 13 folgende. Er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Hat uns vergeben, alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Der Schuldbrief, der gegen dich und mich geschrieben steht, der hängt am Kreuz. Den holt Jesus nicht wieder und sagt, hehe, guck mal hier, den spiele ich mal aus. Der ist nicht mehr auszuspielen, der ist eliminiert. Aber der Knecht, der reagiert nicht wie einer, der gerade begnadigt worden ist. Das Unfassbare, was er erlebt hat, dieses Geschenk, das hat anscheinend sein Herz in keinster Weise berührt. Das hat in ihm keinen Unterschied gemacht. Weil den Schuldschein, den er gegen den anderen aufrechterhält, den gibt er nicht aus der Hand. Und nun gucken wir einmal, was der König davon hält. Der König, als er das erfährt, der sagt jetzt nicht, okay, darum kümmern wir uns mal zu gegebener Zeit, sondern der sagt, okay, den muss ich jetzt sprechen, und zwar sofort. Und er sagt, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Jetzt wird es ganz spannend, weil der König kann dieses Verhalten überhaupt nicht dulden. Und es kommt ein Wort ins Spiel, das wird normalerweise nicht auf Menschen angewendet. Das Wort böse. Du böser. Was will er da sagen? Er sagt, es kommt durch dich Böses in mein Reich. Und das geht nicht. Hier kann nicht Böses vervielfältigt werden. Ich habe dir gerade Gnade und Erbarmen zuteil werden lassen und du vervielfältigst Böses. Das geht nicht. Das ist dem König zuwider. Es passt nicht in sein Reich. In seinem Reich hat Unfreiheit und Versklavung nichts zu suchen. Halleluja. No longer fears, slaves of fear. Keine Sklaven der Angst mehr sein. Keine Sklaven. Sklaventum ist befreit. Das gehört der Vergangenheit an. Und der König möchte, dass sein Verhalten auch von seinen Untertanen nachgeahmt wird. Und dann gibt es eine Konsequenz. Es gibt die Konsequenz, dass er sagt, und hier wird Vergebung zurückgezogen. Vergebung ist ihm so wichtig, dass der nicht barmherzige Knecht, der also nicht vergeben will, schlimme Konsequenzen erleiden muss. Es ist kein Kavaliersdelikt. Es begegnet mir immer mal wieder, dass Menschen sagen, Christen, weißt du was, der oder die hat mir das angetan und das vergebe ich ihm nicht. Und das kann man nachvollziehen. Weil wir tun einander manchmal richtig schlimme Dinge an. Aber einander nicht zu vergeben, keine Option. Dass es nicht immer leicht ist, dass es ein Prozess ist, dass es manchmal richtig viel Zeit braucht und viele kleine Schritte und seelsorgerliche Begleitung und alles, ja. Aber keine Bereitschaft zu haben, nein. Für Jünger Jesu, die die Vergebung Gottes persönlich kennen, ist vergeben zu wollen einfach klar. Es ist keine Option, nicht vergeben zu wollen. Vergebt einander, wie auch Christus euch vergeben hat. Denn ansonsten, wie C.S. Lewis sagt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Nur unter dieser Bedingung wird uns Vergebung angeboten. Sie ablehnen heißt Gottes Barmherzigkeit für uns ablehnen. Ausnahmen werden keine angedeutet. Und Gott meint, was er sagt. Wir leben als Jünger Jesu noch in dieser Welt. Wir leben in dieser Welt mit richtig komplizierten Menschen. Einer davon bist du. Einer bin ich. Wir leben in dieser komplizierten Welt. Aber wisst ihr, dass wir nicht von dieser Welt sind? Dass wir mit Jesus andere Möglichkeiten haben, auf Unrecht und auf Schwierigkeiten, auf Herausforderungen, auf richtig Zerfahrenes zu reagieren? Wisst ihr, dass wir andere Möglichkeiten haben? Und das ist das Entscheidende. Ja, man kann sagen, wie du in den Wald reinrufst, so halt das heraus. Aber das Entscheidende ist, dass wir immer im Echo leben. Helmut Thielicke ist ein inzwischen verstorbener Hamburger Theologe. Und das, was ich von ihm jetzt sage, das ist etwas, was ich immer mal wieder einstreue hier. Und solange ich was von Gott weitergebe, werde ich das einstreuen. Weil ich finde, hier ist so viel Entscheidendes zusammengefasst. Er sagt, im Echo leben wir. Es fragt sich nur auch, was wir Echo sind. Denn ich bin dazu bestimmt, nicht mehr ein Echo zu sein auf die Bosheit der Welt und ihre Exemplare, die mir so auf die Nerven gehen, sondern ein Echo zu sein auf die Liebe ohne Ende, die vom Kreuz kommt. Die Frage ist ja, was wird in mich hineingerufen? Sag ich, du rufst das in mir hinein, und oh, das nervt mich so sehr. Und dann halt das eben heraus. Wie du mir, so ich dir. Und das, was ich nicht müde werde zu betonen, ist, was lasse ich in mich hineinrufen und was halt aus mir heraus? Und das macht einen Unterschied für alle unsere Beziehungen. Lass ich denn das, was Gott über mich sagt, wir haben gesungen, wie sein Lächeln über mir strahlt, lass ich das wirklich in mich hineinrufen? Lass ich die Liebe, die vom Kreuz kommt, in mich hineinrufen? Und nun überlegt mal, wenn ich das tue, und das ist meine Haltung und mein Lebensstil, und das halt heraus, ey, dann werde ich zunehmend unabhängig davon, was an Mist sonst so in mich hineingerufen wird. Ich kann sagen, okay, du hast mich provoziert. Und wie du mir, so ich dir. Oder du kannst sagen, provozieren heißt ja provokere, etwas hervorrufen. Ach, lässt du dich davon provozieren, dass da etwas hervorruft? Oder lässt du dich davon provozieren? Ey, Gott, wenn du das in mich hineinrufst, das provoziert mich. Das provoziert mich in dem Sinne, dass anderes aus mir heraushalt. Und dann sage ich nicht, wie du mir, so ich dir, sondern wie du mir, so ich dir. Das ist die Haltung. Das ist eine ganz andere Haltung. Ist sie leicht? Nein. Ist sie erstrebenswert? Ja. Wollen wir da lernend sein? Wollen wir beziehungsstark werden? Und wir können das nur, wenn wir diese Vergebung kennen und das, was vom Kreuz her und von Gott in uns hineingerufen wird, heraushalt aus uns. Nur dann werden wir stark in unseren Beziehungen. Mensch, wenn ich davon abhängig bin, wie der andere mir, na dann kann ich einpacken. Wirklich. Ich muss eine andere Quelle haben. Und die hast du und die habe ich. Und dann werde ich richtig stark in meinen Beziehungen. Es geht ja nicht um Lippenbekenntnisse. Es geht um Vergebung, die von Herzen kommt. So dass beschädigte Beziehungen wieder heilen können. Dass Versöhnung stattfindet. Vergebung heißt ja, das in Beziehungen hineinzubringen, was Gott mir geschenkt hat. Und so kann ich die Welt in seinem Sinne prägen. Dann sagt der König, hey, da multiplizierst du ja etwas, was von mir kommt. Das sind meine Gene. Und er ist ein beziehungsstarker Gott. Und das dürfen wir weitergeben. Und wenn du denkst, der andere ist so kompliziert, dann schaue ab und zu mal in den Spiegel. Und dann schmunzel darüber, wie kompliziert du bist. Das hilft dir vielleicht, eine gesunde Sicht für den anderen zu gewinnen. Und wenn du denkst, dir ist so viel Unrecht angetan worden, dann denke daran, wie viel Unrecht du Gott angetan hast und wie er dir vergeben hat. Und lass dich von seinem Erbarmen erreichen und gib es deinerseits weiter. Und wenn du gerade am Verzweifeln bist, wie herausfordernd deine Situation ist, dann denke daran, dass du nur in herausfordernden Situationen wirklich beziehungsstark werden kannst. Denn Vergebung ist Zeichen unserer geistlichen Reife. Wir werden nicht beziehungsstark, wenn wir irgendwie so rosarote Brille und wir schweben irgendwie auf Wolke 7. Ist auch mal nett zur Abwechslung. Ist mal nett. Aber wahres Wachstum geschieht da nicht. Ich wünsche uns, dass wir beziehungsstark werden. Und dass wir heute die Vergebung Gottes ganz neu in Anspruch nehmen für uns. Und uns entscheiden, sie fließen zu lassen. Gott, was du in mich hineinrufst und mir zuteil werden lässt, das soll aus mir heraushallen. Amen.